Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Brief des Apostels Paulus an die Römer im 7. Kapitel. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft, denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl. Aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Welt, in der wir leben, ist wunderbar, richtig? Alles bestens. Gottes gute Schöpfung, oder? Dem Apostel Paulus fällt offensichtlich schmerzhaft auf die Seele, dass in Gottes guter Schöpfung, die der allmächtige, heilige Gott, der himmlische Vater, doch aus seiner Hand hat kommen lassen. Und angesichts derer er am Schluss feststellt, fantastisch, gut, gelungen, sehr gut, was den Menschen angeht. In Gottes guter Schöpfung ist offensichtlich der Wurm drin. Und deswegen ist die Welt so, wie wir sie wahrnehmen. Und deswegen gehen Dinge schief, die doch gut gemeint waren. Und deswegen meinen Leute, die es doch eigentlich besser wissen, Dinge auch nicht gut. Und deshalb gibt es Sünde und Schuld und alle Konsequenzen von Sünde und Schuld in dieser Welt. Und Paulus fragt sich und die Römer mit gutem Recht, wo kommt das her? Warum ist das so? Er fragt nach den Ursachen für die sündliche Verlorenheit der ehemals guten Schöpfung Gottes. Und Paulus möchte auch gerne wissen, wie soll das wieder ins Reine kommen? Wie kann die Welt zurechtkommen? Wie kann das, was in Sünde und Schuld verloren zu gehen droht, bewahrt und erhalten und gerettet und erneuert werden? Nun ist Paulus realistisch, knallhart bis zur Selbstquälerei, kann man sagen. Er macht sich nichts vor. Er sieht die Welt nicht durch eine irgendwie getönte, womöglich rosarote Brille, damit alles nicht so schlimm aussieht. Es braucht gar keine rosarote Brille zu sein. Ich habe eine ganz wunderbare Sonnenbrille. Wenn man die aufsetzt und mit dem Auto durch einen trüben Novembernachmittag fährt, dann werden die Farben warm und leuchtend. Und es kommt mir vor, als sei es mindestens schon Ende März. Manchmal sehe ich die Welt ganz gerne, so getönt und gefärbt und verändert und verschönert. Aber es hat ja keinen Zweck. Es hat keinen Zweck, sich was vorzumachen, denn die Verhältnisse sind eben doch genauso, wie sie sind. Und einfach einen anderen Lichtfilter davor zu legen, ändert ja nichts an dem, was man sieht. Es ändert im Fall meiner tollen Sonnenbrille nichts an der Lichtausbeute, die ich dem November dann nur mangelhaft genießen kann. Paulus sieht die Welt realistisch und er kommt zu der Einschätzung und Feststellung, dass da der Wurm drin ist, dass die Schöpfung nicht mehr genauso makellos ist, wie sie aus der Hand Gottes gekommen war, dass die Geschöpfe in Sünde und Schuld fallen. Das hat seine Ursachen nicht außerhalb. Das kommt nicht fremd in das Leben des Apostels. Da können wir nicht sagen, es hat mit uns nichts zu tun. Wir waren es nicht. Also sagen können wir das schon. Das stimmt aber nicht. Da können wir nicht auf andere zeigen, das tut Paulus nicht, sondern er findet die Ursache von Sünde und Schuld in sich selbst. In ihm hat das seine Wurzel und seinen Grund. In Paulus selbst, in seiner Existenz, in seinem Leben, spielt sich das ab, dass die Schöpfung nicht so funktioniert, wie der Schöpfer das wollte. Es hat keinen Zweck, philosophisch dran rumzudeuten. Auf die Frage, warum gibt es Leid in der Welt, gibt es eine Antwort. Und diese Antwort setzt nicht philosophisch Gott auf die Anklagebank. Das würden wir gerne tun. Da kann man stundenlang sich drüber freuen, über die Frage, warum gibt es Leid in dieser Welt, wenn Gott doch allmächtig und gütig ist. Dann müsste er doch wollen, dass es kein Leid gibt und weil er kann, auch dafür sorgen, dass es keins gibt. Also liegt der Fehler offensichtlich bei Gott. Schönes philosophisches Problem. Man heilt es nicht, indem man sagt, naja, das Material ist halt irgendwie ein bisschen schwach und begrenzt. Wir leben schon in der besten Welt, die Gott überhaupt hat erschaffen können. Die hilfreiche Antwort darauf zeigt auf mich. In meiner Existenz, in meinem Dasein, in meiner Verlorenheit in Sünde und Schuld ist das begründet, dass die Schöpfung nicht wirklich rund läuft im Moment. Ich will meine Einflussmöglichkeiten, die ich persönlich habe, nicht übertreiben und nicht übertrieben herausstellen. Liebe Schwestern und Brüder, es liegt auch an euch, genauso wie an mir. Und an Paulus, das hat er ja ausführlich den Römern geschrieben. Es liegt an uns. Offensichtlich passt die Spielanleitung, die Gott zu seiner Schöpfung gegeben hat, das Regelheft, die Gebote Gottes, offensichtlich passt das nicht zu den Spielfiguren. Hat Gott einen Fehler gemacht bei der Auslieferung des Spiels? Ist das Gottes Schuld? Nein. Ursprünglich hat es genau gepasst. Aber wenn wir versuchen, nach Gottes Geboten zu leben, wenn wir versuchen, unser Leben zu gestalten nach Gottes Gebot und Weisung, wenn wir die Regeln befolgen wollen, dann merken wir, es ist wie wenn man Schach spielen will und hat Mensch, ärger dich nicht, Figuren und Spielplan. Es geht nicht. Es passt nicht zusammen. Wir kriegen es nicht hin. Und Paulus erklärt uns das damit, dass er sagt, die Regeln, das Gesetz Gottes, das ist geistlich. Es ist göttlichen Ursprungs. Es kommt vom himmlischen Vater her. Er hat es zu seiner Schöpfung gegeben und es bleibt. Weil es von ihm kommt, ist das nicht vergänglich. Bei Gottes Regeln für das Leben in dieser Welt braucht man nicht zu erwarten, dass alle paar Jahre es eine Novelle dieser religiösen und geistlichen Gesetze gibt. Eine Veränderung, ein Beschluss, der alles auf den Kopf stellt. Da muss die Theologiestudenten unserer Kirche ja bemitleiden, die Studienordnung ist nicht aus Gottes Hand. Die ändert sich dauernd. Man muss den Überblick behalten, nach welcher man eigentlich gerade unterwegs ist. So ist das mit menschlichen Spielregeln. Gott bleibt bei seinen Geboten. Gott bleibt bei dem, was er einmal in der Geschichte seines Volkes gesagt hat. Gott nimmt es nicht zurück, Gott überlegt sich es nicht anders, Gott lernt es nicht besser, weil die Gebote gut sind, die er gibt. Wir aber sind nicht geistlich, sondern fleischlich unterwegs. Fleischlich unterwegs, das heißt in der biblischen Sprache vergänglich. Das heißt, unser Leben bleibt nicht und das, was wir vor den Daumen kriegen, das bleibt auch nicht. Es hat keinen Bestand. Es ist ein Moment da, der Prophet Jesaja gebraucht als Vergleich aus Gottes Wort Blumen auf dem Feld. Also diese Unkräuter, die die moderne Landwirtschaft fast ausgerottet hat, die aber sehr schön aussehen, wenn es da neben dem Getreide noch am Rande blüht. Aber wenn man drankommt oder versucht, so eine Mohnblume zu pflücken und in die Vase zu stellen, dann ist die Pracht praktisch in dem Moment schon vorbei. Wenn man den Eindruck hat, menschlich, fleischlich wäre irgendwas besonders am Gelingen, ginge es besonders gut, hätten wir besonderen Erfolg mit dem, was wir tun, dann ist das im Grunde schon der Abgesang auf unsere Bemühungen. Wir sind fleischlich, Gottes Gesetz aber ist geistlich. Und deshalb, schreibt Paulus, deshalb passt das schlecht zusammen. Und wer sensibel dafür ist, der kann das merken, es führt zu Spannungen innerhalb meiner eigenen Existenz. Es ist nämlich durch die Gegenwart Jesu Christi in unserem Leben, durch das Wort unseres Herrn und Heilandes so, dass wir nicht nur fleischlich sind, vergänglich, menschlich, in Sünde verloren, sondern dass wir auch geistliche Menschen sind, neue Geschöpfe, durch den Heiland, durch den Gottessohn, der Mensch geworden ist. Und das heißt, der Kampf spielt sich nicht außerhalb meiner Existenz ab, sondern in meinem Dasein. Ringen zwei Mächte, scheinbar unentschieden, miteinander. Die Weisung und das Wort Gottes und das, was mir als Menschen so nahe liegt. Spannungen innerhalb meiner eigenen Existenz. Wo spüre ich die? Am stärksten jedes Jahr in der ersten Kalenderwoche des Jahres, liebe Schwestern und Brüder. Ich neige zu guten Vorsätzen, zum Beispiel für den Neujahrstag. Und stelle fest, jedes Jahr aufs Neue erschüttert, dass diese guten Vorsätze meistens das Epiphaniasfest nicht heil erleben. Wie oft habe ich schon versucht, mit dem Rauchen ein für alle Male aufzuhören? Oder ganz aussichtslos sind Sachen, die man sich vornimmt mit weniger. Weniger trinken, weniger im Büro sitzen oder was auch immer. Ich kann es gerade vergessen. Ich nehme mir es vor, es kommt vielleicht durch die erste friedliche Woche des neuen Jahres. Da sind ja meistens auch Schulferien und weniger Betrieb und ein paar von euch verreist. Und es gibt viel weniger Gelegenheit, Vorsätze über Bord zu werfen. Aber ich schaff's leider regelmäßig, immer wieder. Gestern habe ich mein Büro in Ordnung gebracht und mir geschworen, ich werde ein besserer Mensch. Erinnerst du dich, kannst du es bestätigen? Ja. Heute war Beichte, Gott sei Dank. Es war nötig. Nächsten Mittwoch ist wieder Beichte. Ich habe es dringend notwendig, dass mir geholfen wird von außerhalb meiner selbst. Dass einer eingreift in mein Leben und das zurechtbringt. Heute bei der Beichte. Nachher feiern wir Abendmahl, da kommt Christus zu uns mit seinem hilfreichen Wort, mit seinem vergebenden, erneuernden Zuspruch. Und ja, ich möchte glauben, was er mir schenkt und was er an mir tut. Und ich bin auch zuversichtlich. Ich rechne damit, dass das die Wirklichkeit meines Daseins erneuert und zurechtbringt. So ist es, wie er es sagt. Trotzdem ist morgen mit allem zu rechnen. Manchmal darf ich Gespräche führen mit Menschen, die durchaus in unsere Kirche und Gemeinde aufgenommen werden wollen. Das ist eine ganz schöne Aufgabe für einen Pfarrer. Ich habe mir angewohnt, im Verlauf eines jeden dieser Gespräche zu erwähnen, wenn ich es nicht vergesse, im Einzelfall, aber ich vergesse es nicht, zu erwähnen, dass Schweinereien, die einem draußen passieren können, außerhalb von Kirche und Gemeinde, dass Sünde und Schuld, die es sonst in der Welt gibt, dass es die auch innerhalb der Kirche geben kann. Dass damit zu rechnen ist, dass wir Sünder von der ganz normalen Sorte sind, die in der Welt draußen rumläuft. Hier drinnen auch. Der einzige erwähnenswerte Unterschied ist der, abgesehen davon, dass es innerhalb der Kirche ein paar Sünden gibt, die man ohne Kirche nicht verüben kann. Das ist aber nicht so wichtig. Der einzige wesentliche, substanzielle Unterschied ist der, dass wir hier einen Heiland haben, zu dem wir kommen können, der uns zu sich ruft, der uns versammelt und der das gibt, was notwendig ist für unsere Existenz, was unser Leben erhält. Nötig ist Erlösung. Das ist ein bisschen unmodern formuliert vom Apostel Paulus. Wenn man sich was wünschen dürfte, dann vielleicht, dass nötig Coaching ist. Oder meinetwegen Supervision. Dass einer kommt und mal drauf guckt und uns ein paar hilfreiche Hinweise gibt und dann bringen wir das selber wieder in Ordnung. Das ist, wie man heute mit Schwächen und Problemen und mit Schuld umgeht. Das ist, wie man heute versucht, über seine Unmöglichkeiten hinwegzukommen. Beratung steht hoch im Kurs. Und manchmal hilft das auch, was einem da geraten wird. Wenn der Ratgeber aber einigermaßen gesund tickt, dann rechnet er damit, dass es Sünde und Schuld gibt, auch unter Ratsuchenden. Dass wir mit Coaching allein nicht auf den richtigen Weg kommen, sondern dass wir Vergebung brauchen. Dass wir einen brauchen, der unsere Sünde und Schuld wegnimmt. Und nach dem fragt Paulus. Er stellt in diesem Abschnitt des Römerbriefs die Frage ganz offen. Wer wird mir helfen? Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Wer kann das sein? Eine Glaubensgemeinschaft, die was taugt, muss diese Frage beantworten können. Für Paulus findet sich offensichtlich hinreichende Antwort. Wir wissen ja, wie der Mann sonst unterwegs war, worauf er sein Leben gegründet hat, auf wen er sich in diesen entscheidenden Fragen verlassen hat. Für Paulus hinreichende Antwort findet sich in diesem Abschnitt im Römerbrief im Dank an Gott durch Jesus Christus. Da ist benannt, wer Paulus erlöst, wer ihm wirklich helfen kann, wer ihn frei macht von Sünde und Schuld. Paulus erlöst sich nicht selbst. Auch keiner seiner Kollegen hilft ihm entscheidend weiter. Sondern in Jesus Christus sind wir neue Kreaturen. In Jesus Christus stellt Gott die gute Schöpfung wieder her. In Jesus Christus werden wir neue Menschen. Als hätte es den Sündenfall im Paradies nie gegeben. Als wären Menschen immer mit Gott auf Gottes Wegen unterwegs geblieben. Als wäre nichts auszusetzen und nichts zu verbessern an unserem Dasein. Liebe Schwestern und Brüder, wann geschieht das? Wann ist es endlich soweit? Wann wird die ganze Erde wieder gut, um nicht zu sagen, wird sie sehr gut? Auf welchen Zeitpunkt dürfen wir uns freuen dabei? Wenn der Herr Christus wiederkommt in Herrlichkeit, ist es dann, dass wir erneuert werden? liebe Schwestern und Brüder, dann wird es offensichtlich sein. Dann wird man es merken, wir an uns selbst und alle an unserem Leben. Dann gibt es keine Fragen mehr und kein Hoffen und kein Warten und kein Suchen. Aber es hat schon angefangen. Es ist schon um sich greifende Wirklichkeit in unserem Leben. Wir sind nicht vertröstet auf irgendwann. Wir müssen nicht nur warten und können nichts tun, sondern Jesus Christus hat das Entscheidende schon getan für uns und an uns. Wir gehören schon zu seiner neuen Wirklichkeit. Wir gehören schon zu seinem Leben der Auferstehung. Wir gehören schon zu Gottes Reich in dieser Welt. Und doch sind wir auch noch alte Menschen, noch im Vergehenden, noch in dieser Welt mit all ihren Beeinträchtigungen, schon neu und gleichzeitig noch alt. Und das kann man leider nicht wie beim Mischgewebe eines Pullovers oder so in Prozent ausdrücken. So 60% Baumwolle, 40% Polyester, dann weiß man, das ist halbwegs ordentlich. Wenn das Verhältnis umgekehrt ist, dann rechnet man mit Schweißausbrüchen, wenn man das Teil anzieht oder so ähnlich. Und das Ziel wäre dann irgendwann die 100%. So ist es. Manchmal denke ich, leider, so ist es nicht. Sondern wir sind ganz gerecht durch Christus. Und noch ganz erlösungsbedürftig, noch ganz Sünder nach den Spielregeln dieser Welt. Es ist aber nicht offen, wie es ausgeht. Wir müssen uns nicht Sorgen machen, sondern wir erleben, dass Christus stärker ist, dass er gewinnt, dass er uns gewinnt für die Herrlichkeit seines himmlischen Vaters, dass er uns erlöst hat und dass er damit unsere Bedürftigkeit stillt und erfüllt, dass unsere Sünde stirbt und aufhört, dass wir leben als neue Menschen in seiner Familie, in seinem Reich. Liebe Schwestern und Brüder, am Mittwoch ist wieder Beichte. Ich gehe hin. Es wird nötig sein, bis dahin. Es wird nötig sein, immer wieder, bis der Herr Christus in Herrlichkeit bei uns ist. Bis wir sehen, was jetzt erst zu glauben ist. Aber der Glaube rechnet mit Wirklichkeit. Er rechnet mit dem, was Gott wirklich tut, durch seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn und unseren Heiland. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.